Menschheit anstimmt. Und dieses Lied an die Freude, das muss zurückgenommen werden. Und deshalb Klage. Und jetzt entwirft Adrian Leverkühn ein klagendes Bewusstsein, das erst ganz allein ist und klagt. Und es ist so ansteckend, diese Klage, dass die Natur ergriffen wird. Die gesamte geschundene Kreatur klagt. Und es ist so ansteckend, die Kreatur, die auf der Erde weint, dass der ganze Kosmos klagt. Und das ist wunderbar beschrieben, da müssen Sie selber nachlesen in Dr. Faustus oder in dem Adorno-Blätter Nummer 1, wo das wunderbar beschrieben wird. Am Schluss sagt er, geht also die menschliche Stimme in einen Orchestersatz über. Und das Merkwürdige ist, es wie bei Kleist, wo immer erst eine These, dann eine Gegenthese aufgestellt wird und am Schluss sagt er, das ist eine negative Hieroglyphe der Hoffnung. Ja, damit will ich enden.
Dann sind Sie frisch für die Diskussion oder brauchen wir eine Pause? Doch eine Pause? Gut, dann sagen wir treffen uns 15:45 zur Diskussion. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns anfangen. Zur methodischen Erinnerung, da ist ein Saalmikrofon und ich würde Sie alle bitten, den Weg dorthin zu nehmen, um mit Frau Lenk die Diskussion zu führen. Es hat sich schon jemand gemeldet, der als erster dran ist und der ist schon in der Nähe des Mikrofons sitzt.
Ich fand die Darstellung, Frau Lenk, der späten Rückwendung Adornos zur Dichtung insgesamt sehr überzeugend. Ich frage mich aber, ob man nicht die Beschäftigung einerseits mit Celan, andererseits mit Borchardt nicht so harmonistisch darstellen sollte, wie Sie es getan haben, sondern als einen Konflikt in Adorno selbst, der dann zugunsten Borcherts entschieden wird. Wenn man die etwa halbe Seite liest in der ästhetischen Theorie, die sich mit Celan beschäftigt, merkt man ja, dass es ganz offensichtlich eine uninspirierte, fast routinierte, sozusagen Adorno auf Autopilot äußert sich jetzt auch über Celan. So ist jedenfalls mein Eindruck. Es wird kein einziges Gedicht dort interpretiert. Andererseits, vielleicht noch dazu, es ist ja so, dass Celan sich sehr viel versprochen hat. Adorno hat versprochen, einen Aufsatz zu schreiben. Celan hat zeitweise wohl sogar gedacht, dass es ein ganzes Buch über ihn geben wird von Adorno. Dazu kommt es ja nicht, sondern Adorno schreibt stattdessen über Borchardt, über George. Er kommentiert sogar, darauf hat Werner Kraft hingewiesen in dem Band Kleinigkeiten, er kommentiert poetologische Sätze von Wilhelm Lehmann. Das wäre ja nochmal eine ganz andere Poetologie, als diese jetzt aufgemacht haben in dem Vortrag. Und Werner Kraft berichtet eben auch, und das hat Seng in dem Kommentar zu den Celan-Adorno-Briefen gar nicht erwähnt, Werner Kraft berichtet über ein Gespräch mit Adorno in den 60er Jahren, wo Kraft, der große Vorbehalte gegenüber Celan hatte, weil er selbst diese Formulierung des Bildverbots und des Abbildungsverbots im Gedicht doch für das Gültige hielt, berichtet dann, wie er Adorno seine Einwände vorstellt, und Adorno sagt, ja, ungefähr so sagt es meine Frau auch. Celan verschluckt das Ausgesprochene gleich wieder. Und dann sagt Kraft, er hätte den Eindruck gehabt, dass Adorno in diesem Fall seine sehr urteilsfähige Frau vorgeschoben habe, dass es aber sein eigener Vorbehalt gewesen wäre. Ich erwähne das nur, um Sie zu fragen, ließe sich auch eine andere Darstellung dieser sozusagen Rückwendung zur Poesie denken, als die Sie jetzt gegeben haben? Weil bei Ihnen war es mir ein bisschen zu widerspruchsfrei. Der andere Punkt ist keine Frage, sondern nur eine Bemerkung. Ich denke, man muss, wenn von Borchardt und Adorno die Rede ist, im Ohr haben, dass in der Dialektik der Aufklärung Borchardt als der Ideologe der deutschen Schwerindustrie dargestellt wird. Und das macht einem doch klar, wie situationsabhängig oft Urteile von Adorno waren, wie schwankend sie im Lauf der Zeit sind. Also was sagt er über Berg sehr früh, was sagt er über Alban Berg in der Philosophie der neuen Musik, da ist ja Berg sozusagen der Menschewist der neuen Musik. Am Ende ist er wieder der warmherzige Wiener Lehrer, und so sind auch andere Urteile eben, das über Borchardt, sehr situationsabhängig und müssen sozusagen in einem schwebenden Kontext gelesen werden.
Ja, also was Celan betrifft, würde ich Ihnen recht geben, wenn man nur auch ein klein wenig so mit Freud Sachen interpretiert, dass es ihm nicht gelungen ist, diesen kleinen Aufsatz, er wollte ja einen Aufsatz nur noch schreiben am Ende, ne? Zu schreiben, ist eben doch kein Zufall. Also da würde ich Ihnen sofort recht geben, dass irgendeine Schwierigkeit, also mir darf ich ja ruhig mal auch mal gestehen, hat er privat gesagt, die sind beide komplementär verrückt, die Klerikul und der Celan. Das nicht, dass, obwohl ich meine, da heute, ich muss auch ehrlich sagen, damals nahm ich das hin und man lachte, so, man lächelte so in sich rein. Heute finde ich das natürlich auch sehr ungerecht. Er hätte eigentlich, wenn er sich wirklich für Celan interessiert, hätte auch beobachten müssen, warum er da rein getrieben wurde, regelrecht, ne? in diese Paranoia, wenn man will. Also das ist die eine Seite. Das andere mit Borchardt ist völlig richtig. Und wenn Sie jetzt schon Werner Kraft erwähnen, der ist ja, ich habe mich da jetzt wirklich mal da durchgewühlt durch diese Literatur über Borchardt. Borchardt ist ja gerade von den kulturellen Zionisten sehr geschmäht worden. Na, immer wieder. Und dazu gehört auch noch der Kraft. Der war, ich weiß, er hat ein dickes Buch darüber geschrieben, aber er ist in seinem Urteil über Borchardt sehr, sehr unsicher, finde ich, in dem Buch merkt man das so deutlich, sodass er immer meint, jemand, der nicht anerkennt, dass die Religion sich nach ein paar Jahrhunderten im Blute niederschlägt, ne, der ist eigentlich nicht ernst zu nehmen. Also der hätte sagen müssen, dass er Jude ist. Und diese Sachen, finde ich, diese Debatte, die ist heute noch, wird in Deutschland ja sowieso nicht geführt, weil das ja eine innerjüdische ist. Und der ist dann auch Adorno mitbeteiligt, zumal der zweite Vorbehalt Adornos ist auch, ist das, das ist wieder der von Benjamin. Na, und auch von Adorno selber war ja einfach ganz schlicht der, wie kann man überhaupt einen ernst nehmen, der in der Weimarer Republik noch an den Kaiser appelliert, ne, und den glaubt, an den glaubt und sagt, wir hätten mal den Kaiser behalten sollen, obwohl es so blöd gar nicht war. Dann hätte man den Hitler nicht gekriegt. Aber nebenbei, ne, aber das sind so Sachen, aber Adorno ist dann in dem Moment, wo er sein Essay schreibt, da würde ich jetzt doch entschieden meine These aufrechterhalten, jedenfalls für Borchardt, ne, da sagt er, alles an ihm muss jetzt gerechtfertigt werden. Und darum meine ich, das ist aufgrund der Jampen. Er hat diese Jampen gelesen und hat plötzlich gesagt, dieser Mann, der ja auch in Moskau das Wort, die Zeitschrift Das Wort, hatte ihn ja als Faschisten schon geoutet, ne? Ganz früh. Weil er ja mit Mussolini ganz gut konnte und weil er den Dante, den Mussolini überreicht hatte, all diese Sachen. Und als Adorno seine Jampen aus dem Jahr 35 las, da hat er plötzlich gesagt, alles an ihm muss gerechtfertigt werden. Das heißt, er hat plötzlich diese Halbherzigkeit, die die Kraft bis zum Schluss beibehalten hat, was ich auch